herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge des Zwei-Brüder-Podcastes von Coffee and Chainrings. Bei mir gegenüber sitzt der Axel und ich bin der T-Racer. Hallöchen, schön, dass wir uns wieder treffen.
Ja, moin. Ne, moin ist falsch. Guten Abend, T-Racer.
Ja, ein bisschen weiter nördlich kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit moin sagen.
Ja.
Wohlgemerkt moin, nicht moin moin, weil der Norddeutsche, insbesondere der Ostfriese, so habe ich es mir erklären lassen, ist ja mundfaul und moin moin wäre schon deutlich zu lang. Deswegen.
Man muss Energie sparen.
Einfaches genau. Moin, genau. Ja. So, zwei Brüder, Folge Nummer 7. Die letzte ist auch schon wieder im Oktober gewesen.
Ja, dass es schon einige Zeit her war, wusste ich. Aber Oktober hätte ich jetzt nicht gedacht.
Zweite,
stimmt, Zehnte. Das letzte Mal haben wir Jahresrückblick gemacht mit Mr. Wade.
Genau, das war danach noch. Das,
naja, genau.
Genau. Nee, aber es ist ja auch schon wieder eine ganze Menge passiert. Deswegen können wir ruhig mal wieder von uns hören lassen, denke ich.
Jawohl. Ja, so viel ist gar nicht passiert.
Oh, ich finde toll.
Zumindest nicht in sportlicher Hinsicht bei
das
mir.
Das stimmt. Das mag sein. Aber so ein paar Kleinigkeiten haben wir ja doch zu erzählen.
Ja,
aber genau. Großes sportliches Event derzeit, Olympia.
Habe ich auch von gehört. Aber ich habe mal früher, ne, als man das alles noch im Fernsehen verfolgt hat, da lief ja solche Sport-Highlights liefen rauf und runter. Man war im Fitnessstudio, auf dem Ergometer, hat sich Olympia über die Monitore angeguckt, die da hingen. Es ist irgendwie alles anders geworden, ne? Also zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Guckst du da so viel von?
Ich habe drei Dinge geguckt. Kann ich dir gleich erzählen. Mehr sind es tatsächlich nicht gewesen. Wie lange läuft es jetzt? Ich weiß es gar nicht. Ist schon eine Weile. Man ist ja auch satt. Man ist ja auch komplett satt, was Medien angeht.
Ja, ich ziehe mir sowas immer bei YouTube raus, muss ich echt sagen, im Zusammenschnitt, weil ich gar nicht die Lust habe, mir komplett sowas anzugucken. Meistens die Highlights halt, ne? Oder das, was die deutschen Athleten so voneinander bringen. Das ziehe ich mir ja nochmal rein, aber gleich in gekürzter Form, ne? Ist vielleicht auch nicht schön, aber
welche
Sportarten stellt mich mehr zufrieden.
Sind so deine Favoriten?
Also Wintersport geht mir ja so ein bisschen ab, ne? Das ist ganz allgemein. Früher habe ich Skispringen gerne geguckt, aber das ist schon 30 Jahre her oder länger. Mit Eishockey kann ich, ja, guckt man sich mal an, aber ich vermisse es nicht, wenn ich es nicht gucke, ne? Was ich jetzt ganz witzig finde, ist eigentlich dieses Curling, weil das ist auch so technisch. Und dann bringt dieser Deutsche, da habe ich jetzt auch was von gesehen, der bringt dann da so einen Hammerwurf, der letzte Wurf macht dann nochmal eine totale Wendung vom Ergebnis, ne? Gegen Italien war das, glaube ich, dass er dann doch diesen Set da gewonnen haben. Also das fasziniert mich dann schon. Ne? Aber ich habe vorhin auch dieses Buckelpistenabfahren im Ski und wo die dann einen Sprung zwischendrin machen, wo ich denke, warum ist das olympisch? Gibt es das in so vielen Ländern?
Ja.
Also das.
Das ist eine Sportart, die gibt es gar nicht, die ist nur bei Olympia. Die siehst du 364 Tage im Jahr, siehst du die nicht.
Aber was total geil war, weil diese riesen Halfpipe, die da geshaped war und wo die Sprünge gemacht haben, wo ich dachte, wow. Und dann bringt man die noch so smooth wieder jeweils zur Landung, diese 6 Meter hohen Sprünge zum Teil. Das finde ich faszinierend.
Ja, Snowboarden, mich würde echt interessieren, Ski Alpin, also die Abfahrt meinetwegen, oder auch Riesenslalom, Super-G, Slalom, das sind ja so die 4 olympischen Disziplinen, die sind ja schon echt spektakulär. Wenn ich dagegen dann Snowboard sehe, wenn die dann im Parallelslalom da ihre Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau Fights auskämpfen und dann im Eliminator quasi der Sieger kommt eine Runde weiter. Warum fahren die nicht auch mal, wie die Ski-Alpin-Fahrer, so eine ganze Abfahrt, volle Pulle runter? Warum gibt es das nicht? Warum ist das keine Sportart? Man kann ja mit dem Snowboard genauso die Berge runterfahren. Das würde mich mal interessieren, wie das aussehen würde. Und ob das im Vergleich zum Skifahren langsamer oder schneller wäre.
Okay, ja, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber hast du recht. könnte man sicherlich mit dem Brett genauso machen, aber die Sportart hat sich wahrscheinlich einfach anders entwickelt, dass es das, diese Formate da so nicht gibt. Ach ja, was ich übrigens immer noch sehr geil finde im Wintersport ist Biathlon. Also Biathlon tatsächlich, das verfolge ich immer noch schon lange Jahre dann auch mal sehr gerne.
Hat mich dieses Jahr bislang noch überhaupt nicht abgeholt. So gar nicht. Hab vorhin auf der Rolle gesessen, lief Biathlon Sprint, habe ich weggeschaltet und hab tatsächlich mir Curling angeguckt. Deutschland gegen USA.
Und, wie ist es ausgegangen?
Haben verloren.
Ach, schade.
Haben im ersten, wie nennt sich das? End? In der ersten Runde, keine Ahnung, von 10, gleich 4-0 zurückgelegen. Haben es komplett verkackt, die erste Runde. Und dann sind sie die ganze Zeit mit einem Rückstand hinterhergelaufen und dann haben sie mit 2 Punkten verloren, weil sie dann den letzten im 10. End haben sie nicht mehr gesetzt, hätten sie 1 Punkt aufholen können, dann hätten sie halt 8-7 verloren statt 8-6, aber hätte ja nichts mehr genützt. War sehr, sehr spannend, muss ich sagen, und es wurden auch mal so ein bisschen die Regeln erklärt, die man ja so gar nicht kennt. Also hochtaktisches ja. Spiel. Also sportlich gesehen, was so die Kondition oder die Dynamik angeht, verkennt man das, glaube ich. Die haben gesagt, man verbraucht pro Spiel, was ja so ungefähr 1,5 Stunden dauert, durch dieses Wischen und so weiter, bis zu 2000 Kilokalorien. Und der Puls soll auch bis 180 hochgehen. Naja.
Ja, die machen da ja auch Akkordschrubben. Also.
Ja, die schrubben gar nicht mehr so viel wie früher, finde ich. Also früher hatte ich das Gefühl, die haben mehr geschrubbt.
Ja gut, intensivst habe ich das noch nie verfolgt. Immer mal, man schaltet immer zwischendurch mal oder hat da hingeschaltet. Aber ja, mit Regeln habe ich mich da auch nie befasst. Aber ja, ist schon spannend, wie genau man da arbeiten muss. Ne? Das ist einfach nicht so, ich schieße mal einen Ball aufs Tor, sondern da geht es um Millimeter.
Ja, ja, genau.
Und nee, aber auch Intensität.
Hat mich abgeholt, fand ich nicht schlecht. Skispringen, was du sagst, ist für mich früher immer so die Sportart gewesen. Neujahr, nach der Silvesterfeier, verkatert, Fernseher an, auf dem Sofa, es geht einem nicht gut, Skispringen an und mit einem halben Auge zugeguckt und eigentlich nur so dahin gesiecht. Das war für mich immer Skispringen. Und eine Milka-Schokolade
ja,
dazu.
Genau, 4-Schanzentournee. Ja, genau. Ja, aber es ist ja auch zumindest bei mir so, natürlich favorisiere ich auch die Sportarten, wo unsere Nation auch irgendwie eine Chance hat, aufs Treppchen zu kommen. Ne? Also wo es irgendwelche Menschen gibt, die man über das ganze Jahr dann auch verfolgen kann, die erfolgreich sind. Das ist schon das, wo man sich am meisten für interessiert. Also ich.
Ja, letzten Endes, wenn nochmal aufs Skispringen zurück, eigentlich ist es ja auch komplett eine Randsportart. Ich meine, wer macht Skispringen?
Ja.
Es ist kein Mensch macht Skispringen. Geht ja nicht. Kannst ja nicht einfach dir Skier drunter schneiden und springst irgend so eine Schanze runter. Es ist komplett nur einer kleinen Minderheit vorbehalten, aber es ist halt ein Riesending, warum auch immer. Ist bestimmt, man muss mutig sein vielleicht, ne? Aber naja.
Auf jeden Fall.
Und leicht. Nee, was ich gerne gucke, ist Eisschnelllaufen. Egal welche Distanz. Habe ich geguckt, die 5000 Meter der Damen vor ein paar Tagen und bin an einem Namen hängen geblieben, fand ich total gut, Francesca Lollobrigida, Italienerin.
Den Namen habe ich vorhin auch gelesen und dachte, das hast du schon mal gehört.
Genau, Lollobrigida.
Von Gina.
Genau.
Oder so.
Nee, wie hieß sie denn, die Schauspielerin?
Ah. Ist sie nicht Gina?
Nein, die ist nicht Gina.
Muss ich jetzt googeln, oder?
Nee, kommen wir gleich drauf. Jedenfalls Francesca Lollobrigida hat auf der 3000 Meter ist sie Olympiasiegerin geworden und auf der 5000 Meter Distanz. Die habe ich gesehen und da waren 3 Frauen am Ende innerhalb von einer Sekunde. Also 6:46 war Gold, Silber und Bronze. Und die Das ist ja unglaublich. Die fahren da so rum und dann sind die 2 Runden vor Schluss noch 4 Sekunden vor und verlieren dann in den letzten 2 Runden die ganze Zeit und bringen es entweder gerade so ins Ziel oder eben nicht. Es ist total spannend. Also das ist Einteilung pur. richtig, richtig gute Sportart.
Ich hab vorhin den 10 Kilometer bei den Männern, wo der Tscheche, der 19-jährige Tscheche da gewonnen hat und schon unglaublich, wie konstant der gefahren ist. Aber ja, die letzten 2-3 Runden merkst du richtig, wie der am Kämpfen war, ne? Diese Konstanz aufrechtzuerhalten, hat er dann auch so geschafft und auch eine fantastische Zeit hingelegt. Sie heißt übrigens doch Gina.
Sie heißt Gina, ja, du hast recht. Die Grand Dame. Du hast vollkommen recht. Ich war gerade auf einem anderen Dampfer, aber die heißt Gina Lollobrigida, genau. Oder hieß, ich weiß gar nicht, ob die noch lebt.
Hieß 2023 verstorben.
Ja, genau. Nee, also das sind so die drei Sachen, die ich mir angeguckt habe. Ansonsten nicht viel. Einmal kurz Damen-Eishockey, fand ich auch gar nicht schlecht. Aber das war es dann auch schon.
Ja, wie gesagt, Halfpipe habe ich vorhin gesehen und war mir auch nicht bewusst, aber da waren ganz viele super gute Japaner bei.
Ist ja so eine verspielte Sportart, ne?
Wintersport scheint auch sehr asiatisch oder scheint in Japan auch gut anzukommen. Und dann habe ich noch so einen Eliminator oder wie auch immer das heißt beim Snowboarden gesehen, wo zwei Deutsche rausgekegelt, ja, sag mal, wurden, und man hatte sich von den Kommentatoren gewundert, dass dann derjenige, der die einen davon wohl touchiert hat, sodass er so eine Kettenreaktion eintrat, dass der nicht disqualifiziert wurde oder zurückgesetzt wurde, aber da haben die Kommissäre wohl ein Auge zugedrückt.
Okay.
Ja, war so ein 44-jähriger Amerikaner, irgend so ein, war wohl früher mal erfolgreich oder ist es immer noch, wie auch immer.
Ja.
Aber sonst habe ich nichts gesehen bisher.
Ja, es geht ja noch eine Weile. Es sind, weiß gar nicht, wie lange die dauern dieses Jahr, dieses Mal. Aber kommt ja noch ein bisschen was. Was mich hingegen richtig abgeholt hat, das hat mit Wintersport so überhaupt gar nichts zu tun. Ich bringe mal wieder einen Namen ins Spiel. Ich weiß nicht, ob du da im Bilde bist. Alexander Honnold. Megatyp.
Muss ich mit den Augen rollen und überlegen und weiß es nicht.
Bin ich durch Zufall rausgekommen, ist jetzt schon 3 Wochen her. Alexander Honnold ist Free-Solo-Kletterer.
Aha.
Und dann bin ich bei Netflix, wurde live übertragen, wie Alexander Honnold in Taiwan auf den Taipei 101 geklettert ist.
Das große Bauwerk oder was?
Das ist ein Wolkenkratzer über 500 Meter hoch, 101 Stockwerke. Und er ist da einfach so hochgeklettert. Ohne alles.
Das ist absolut verrückt.
Absolut, absolut gut. Der hat und Netflix hat das so quasi wie Red Bull komplett cool übertragen. Gab es auch schon wieder kritische Stimmen zu, ob man das Risiko und so weiter, aber der wusste ganz genau, was er tut. Der hat sich da an diese Hausecke unten auf dem Bürgersteig gestellt und ist da einfach hochgeklettert.
Krass.
Unfassbar. Unfassbar. Und der ist aber und nicht
einem,
einfach.
An einem Stück ist er dann diese 500 Meter hoch.
Genau. Und das ist nicht einfach nur ein gerader Wolkenkratzer, sondern der hat auch so Überhänge gehabt. Also der ist an manchen Stellen schmaler und dann wird der halt nach oben hin wieder breiter. Und dann hast du quasi so eine Stufe, wie quasi so einen umlaufenden Balkon. Und dann geht's halt die nächsten 20, 30 Stockwerke hoch, wieder schmal los und oben immer weiter. Also der hat dann minus 7 Grad Neigung gehabt oder 17 Grad, weiß ich nicht mehr genau. Also schon so überhängend. Und dann ist der auch nicht den einfachen Weg gegangen, sondern dann, weil das ja in Asien ist und der hat dann so diese Drachenköpfe sind da ja so traditionell an diesen Hausecken häufig und an diesem Wolkenkratzer sind so stilisierte Drachenköpfe, das sind so Metallkästen, wenn man weiß, dass es ein Drachenkopf sein soll. Aber die hängen dann da so dran und dann ist der halt nicht die Wand hochgeklettert, sondern er ist dann auch noch diese 5 Meter hohen, überhängenden, glatten Drachenköpfe hochgeklettert.
Gobelins.
Mega cool. Mega cool.
Und das hast du dir komplett angeguckt?
Na klar.
Das ist doch langweilig. Wenn einer einen Berg hochklettert, dann ist das ja immer unterschiedlich, aber das Haus sieht doch fast immer gleich aus.
Ja, genau. Die hatten dann halt einen am Seil hängen, der ist dann quasi parallel immer mit hochgezogen worden, dass man immer genau den Blick drauf hatte und mit Drohne und so weiter. Naja, jedenfalls ist der dann irgendwann ja ganz oben an diesem Stockwerk angekommen und dann wird das Gebäude halt, wie das so üblich ist, an diesen Wolkenkratzern ja schmaler, dann ist noch so ein schmaler Aufbau und dann kommt halt die Antenne. Und der ist halt bis ganz oben auf dieser Antenne, ganz, ganz oben drauf und hat sich dann da stumpf in 520 Meter Höhe oder was auf diese Antenne gestellt, ohne alles. Und hat erstmal gesagt, geil. stand er da.
Ja, ist schon unglaublich, einfach unglaublich, klar. Aber ich würde mir das, glaube ich, nicht komplett angucken. Die letzten 5 Minuten reichen.
Ja, ich habe es nicht live gesehen, ich habe die Aufzeichnung gesehen, ich habe dann mal so ein paar Stockwerke geskippt zwischendurch, aber ich habe es mir trotzdem, glaube ich, eine Stunde lang angeguckt oder so. Mhm. Also war mega, hat mich total abgeholt. Würde ich nie machen, Klettern ist nicht so mein Ding mit der Höhe. Und wie gesagt, der war halt nicht gesichert, ne? Der hat seine Gummischuhe da angehabt und seine Kalkmütze, da hätte ich beinahe gesagt, sein Kalkbeutelchen. Oder Magnesium ist es ja.
Und auch kein Fallschirm hinten drauf.
Nix. Null.
Okay.
Nix. Und es war sauwindig. Ja, nee, das war spannend. Also das fand ich einfach erwähnenswert, dass man, das muss man einfach mal vorstellen. Also astrein.
Ja, ich habe noch so ein Event vor kurzem verfolgt. Ja, mein zweites Hobby, Tischtennis, ne? Da gab es das Europe Top 16 Turnier. Und bei den Damen hat das auch eine Deutsche gewonnen. Das ist unglaublich. Die kennt man so nicht, weil die ist jetzt erst wirklich im letzten Jahr eigentlich sehr, sehr erfolgreich geworden, obwohl sie schon auch, wie alt ist sie? Über 30? Ich glaube ja. Sabine Winter. Die hat nämlich vor 2 Jahren einen kompletten Wechsel ihres Materials, ihres Spielmaterials vollzogen. Beim Tischtennis, Insider wissen das, da gibt es unterschiedliche Belagarten. Man spricht auch zum Teil von Material, wenn die Menschen mit Noppe außen spielen oder den sogenannten Anti-Top-Belag. Da wird der Schnitt halt absorbiert oder anders zurückgegeben. Da gibt es einen sogenannten Störeffekt. Und die Sabine Winter war eigentlich schon kurz davor, ihre Karriere mehr oder weniger an den Nagel zu hängen. Weil sie die Lust wohl am Tischtennis verloren hatte, war jetzt auch halt nicht in der Weltspitze, war in Deutschland, sag ich mal, in den Top 5, ja, aber international hat sie nicht so viel gerissen, beziehungsweise da eher abgebaut. Und das hat sie auf der einen Seite diesen Anti-Top-Belag drauf. Und das gab es so in der Profi-Szene beim Tischtennis bisher noch gar nicht, dass da mal jemand so einen krassen Materialwechsel vollzieht. Mhm. Klar, dass man mal einen anderen Belag macht, aber der ist dann auch normal Noppeninnenbelag, das heißt normal griffig, dass man da mal eine andere Schwammhärte benutzt oder sowas. Das ja, aber nicht, dass man komplett von diesen normalen Belägen auf diesen Antitop-Belag wechselt, auf der einen Seite. Und sie spielt den auf der Rückhand, auf der Vorhand hat sie einen ganz normalen Belag. Und die ist sauschnell auf den Beinen und kann dieses Material so gut einsetzen, dass sie dann Bälle zurückkriegt, die sie dann mit ihrer Vorhand so tot machen kann. Und die hat ihres Europe-Top-16-Turnier gewonnen. Und im letzten Jahr auch andere Turniere gewonnen und auch gegen Asiaten ganz gut gespielt, die gerade bei den Damen total dominant sind. Und das hat mich sehr beeindruckt, fand ich ganz stark. Man spricht schon vom Da Winter Code.
Kann ich so gar nichts zu sagen. Ja, danke für diese Information.
Ja. Ich wusste, dass ich dich damit nicht begeistern kann, aber ich wollte es mal loswerden.
Doch, aber ich höre mir das an und ich kann es nicht umsetzen, weil mir das Verständnis fehlt für die eigene Erfahrung. Ja, aber beim letzten Mal, als wir hier gesprochen haben, da hattest du verlauten lassen, aufgrund deines Impeachments in der Schulter, rechts stellst du gerade um auf links, tischtennismäßig. Wie sieht's denn da aus?
Ja, ich spiele ja auch zum Teil virtuelles Tischtennis mit so einer Virtual Reality Brille. Und da spiele ich links. Deutlich schlechter als mit rechts, aber tatsächlich gibt es kleine Fortschritte. Das spiele ich auch nicht regelmäßig, immer wenn ich mal Zeit habe, vielleicht am Wochenende mal ein Stündchen. Aber in der Halle habe ich das mit links ganz schnell wieder sein lassen, weil das ein ganz anderes Feeling ist. Da fehlt der Touch. Da bin ich mindestens um 3 Klassen schlechter als mit rechts. Und deswegen spiele ich da weiter mit rechts. Ich habe mir auch eine Kortisonspritze in das Schultereckgelenk jagen lassen, weil letztendlich da auch eine Arthrose festgestellt wurde. Und von dort gehen auch die Schmerzen los. Und die hat ein paar Wochen gut die Entzündung erstmal rausgenommen, die da war. Und jetzt habe ich ein Level, wo ich sage, okay, ist nicht gut, tut auch immer noch weh, aber ist nicht so schlimm, wie es vorher war. Muss ich weiter beobachten. Arthrose geht halt nicht zurück, ne? Das wird mich weiter tragen und begleiten, aber ich will den Sport halt nicht aufgeben. Ja, Nee, also in der Halle mit rechts. Ich habe ein bisschen umgestellt, was den Schläger betrifft. Ich bin auf leichteres Material gegangen, also leichteres Holz, leichtere Belege, einfach um dann bei den Bewegungen die Schulter nicht so zu belasten.
Da habe ich was für dich. Ich weiß nicht, ob es anwendbar ist auf Schulter, aber ich beschäftige mich gerade sehr intensiv mit dem Thema Flossing.
Das sagt mir was. Das ist ja das Umwickeln mit Gummibändern, so dass es eine richtig fiese Kompression gibt und eigentlich kein Blut mehr fließt.
So in der Art, genau. Ich habe mir so ein Gummiband gekauft, werde mir jetzt aber noch ein weiteres, mindestens eins kaufen, weil ich festgestellt habe, dass die 2 Meter, die ich da habe, sind zu kurz für die Oberschenkel. Und ich habe mir auch entsprechende Literatur besorgt. Einfach was mit der Größe zu tun wahrscheinlich.
Ja, ja.
Belese mich gerade mit diesem Thema und habe es auch schon mehrfach jetzt die letzten Tage bei mir selbst angewendet. Und da gibt es ja verschiedene Ziele, die man damit verfolgen kann. Also verschiedene Wirkmechanismen. Und ja, man hat ja immer mal so kleine Pläsierchen, wo man vielleicht mit Eisbädern oder mit Ibuprofen oder mit, keine Ahnung was, versucht so ein bisschen selbst zu therapieren. Also es ist einerseits Therapie, aber andererseits ist es auch trainingsunterstützend. Es gibt ja noch andere Dinge, wo man quasi Gefäße abbindet und dann gezielt öffnet beim Training, um den Muskel, der gerade benutzt wird, mit Nährstoffen zu versorgen. Das nennt sich, glaube ich, Katsu-Training oder sowas, aber da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber das Thema Flossing, das ist ziemlich interessant, weil das kann man auch auf Gelenke anwenden.
Ich habe das auch schon mal gehört, aber nur tatsächlich im Zusammenhang mit Oberschenkel. Dass man dann Kniebeugen quasi unter Anwendung dieses Flossings betreibt, um dann ja den maximalen Load da irgendwie reinzuziehen, wenn man dann das wieder löst. Das ist Schwamm dann wieder vollsaugt alles.
Genau, das ist der sogenannte Schwammeffekt. Das ist eine von 3 Wirkmechanismen. Da umwickelst du quasi den Zielmuskel mit diesem Flossingband und schnürst es aber nicht ganz ab, sondern da findet schon noch irgendwie ein Austausch von Flüssigkeit statt, aber es ist halt stark eingeschränkt und dann fängst du an, den Muskel zu bewegen. Du musst nicht mal eine Last draufbringen, es geht einfach nur darum, den Muskel zu bewegen. Und dann wird halt diese ganze Flüssigkeit erstmal rausgepresst und wenn du das dann abmachst, nach circa 1 Minute oder 1,5, dann schießt halt frische Lymphflüssigkeit da in diese betroffenen Stellen und versorgt den Bereich wieder mit frischen Nährstoffen und frischem Wasser und so weiter.
Aber wie soll das auf Gelenke funktionieren?
Ja, du kannst halt, es gibt nicht nur diesen Schwammeffekt, es gibt auch die subkutane Irritation und den sogenannten Kinetic Resolve. So, und dieser, wenn du dich zum Beispiel stößt, mit dem Schienbein holst du mal irgendwo unglücklich vor. Was machst du dann? Du fasst da hin und reibst. Und durch diese Reibung wird der Schmerz besser.
Aha.
Geht vermeintlich schneller weg. Der Körper reagiert.
Ich dachte, ich kriege einen blauen Fleck.
Ja, das ist möglicherweise hinterher der Fall. So, und du kannst also dann auch durch dieses Flossing kannst du halt auch irgendwie den Schmerz an bestimmten Körperteilen, auch in Gelenken, so beeinflussen, dass er hinterher nicht mehr da ist. Also es behebt nicht die Ursache, aber es nimmt dir erstmal den Schmerz und du bist wieder in der Lage, das Gelenk zu benutzen.
Mhm.
So, ich habe das Buch noch nicht durch und ich habe auch noch kein Bild gefunden, wo dieses Band um die Schulter drum ist, aber Knöchel
geht. Ja, Schulter wird halt schwierig, ne?
Naja, Knöchel geht, Knie geht.
Nicht komplett drumherum kommst.
Ja, Handgelenk. Und ich muss mal gucken, ich bin noch nicht ganz so weit fortgeschritten. Das ist jetzt auch nicht vorrangig das, warum ich mich damit beschäftigen wollte. Aber es fällt mir halt ein, jetzt wo wir drüber sprechen, vielleicht ist das ja was.
Worauf zielt das denn bei dir ab? Warum?
Machst du das? Es gibt dieser Kinetic Resolve beispielsweise, das ist so ähnlich wie wenn du auf eine Black Roll gehst auch. Du quetscht ja dann quasi punktuell deine Muskulatur und löst damit Verklebungen und Verspannungen in den Faszien. Und das erreichst du auch mit dem Flossing Band.
Ja, das klingt auch nachvollziehbar.
Genau. Black Roll mache ich auch hin und wieder, aber ich finde das halt sau anstrengend, auf dieser Rolle vor und zurück zu rollen, in komischen Körperhaltungen. Und vielleicht ist das mit dem Flossing Band auch effektiv, aber nicht so komisch, nicht so anstrengend, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Hab's jetzt ein paar Mal gemacht und es fühlt sich dann, also ich hab's an der Wade gemacht und am Oberschenkel und es fühlt sich danach schon irgendwie alles geschmeidiger an, ne?
Ja, spannend.
Und vielleicht hat es ja auch einen regenerativen Effekt, wenn du verbrauchte Flüssigkeiten oder was auch immer rausquetscht und dann den Muskel mit frischem, nährstoffhaltigen Blut, Wasser, was weiß ich, was da alles so reinströmt, über die Lymphgefäße auch versorgst. Vielleicht hat das auch einen regenerativen Effekt. Und die Dinger sind halt nicht
also
teuer.
Also Wade kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also im Verhältnis oder im Vergleich zum Faszientraining auf der Rolle, weil ich das auf der Wade auch nicht so praktikabel finde. Da kann ich mir das Umwickeln mit einem Gummiband gut vorstellen, aber es ist ja schon aufwendiger, als wenn ich mich über eine Rolle rolle. Also Oberschenkel ist bei mir klassische Faszienrolle, die man da nutzen kann. Und das glaube ich auch schneller, als wenn ich mir da Gummibänder rumwickle und die dann wieder löse und dann nochmal wieder drum wickle.
Das geht relativ schnell. Also wenn ich mir überlege, vordere Oberschenkelseite, rollst du so 10, 15 Mal vor und zurück pro Bein. Das ist mega anstrengend, weil du bist ja permanent in so einer Liegestütze-Position, sag ich mal. Und dann musst du ja gucken, dass du den Druck auf den Oberschenkel, da wo die Rolle anliegt, auch irgendwie regulierst, weil es tut ja mitunter auch weh. Also nimmst du das andere Bein und stützt dich damit irgendwie am Boden ab. Also ich finde das super anstrengend. Und gerade nach einem Workout oder auch nach dem Yoga oder so, ist das nochmal zusätzlich noch anstrengender.
Ja.
Und gerade die Wade zum Beispiel
kriegst du. Ich nehme meistens beide Beine gleichzeitig.
Ja, okay, aber dann
kriegst du. Dadurch entlastest du auch wieder ein Stück.
Ja, das stimmt. Und das geht auch. Aber dann kriegst du ja nicht alle Bereiche vernünftig abgerollt.
Das ist dann nur vorne die Vorderseite vom Quadrat.
Ja, ich meine, so ein Ding kostet echt nicht viel. Ne? Das ist jetzt nur, ist halt immer so eine Sache, wo man sich mit beschäftigt.
Sind das die gleichen Bänder wie die sogenannten Terra-Bänder?
Nee, die sind viel flexibler. Du kannst die unglaublich lang ziehen und über die Dehnung des Bandes, sagen wir mal zwischen, du kannst 40% ziehen und du musst auch nicht, wenn du jetzt beispielsweise den Oberschenkel umwickelst, dann lässt es halt hinten nicht so, ziehst du nicht so stramm wie vorne. Und dann bleibt das auch so, weil das Material ist so, wenn das aufeinander liegt, das verschiebt sich dann nicht mehr. Ne? Also du kannst unterschiedliche Spannungen in einem Band erzeugen, pro Wicklung. Das ist ganz cool.
Quasi ein Druckverband.
Ja, also das ist schon, wenn man das so umwickelt und dann steht man auf und dann macht man ein paar Kniebeugen, das fängt dann schon irgendwann an auch weh zu tun. Ne? Und dann mache ich es halt auf und dann ist es halt, boah. Cool.
Das ist der Aha-Effekt.
Ja, da muss man halt noch ein bisschen üben mit der Druckverteilung. Ne? Also du darfst den nicht komplett.
Du kriegst es ja auch nie gleich hin. Also das ist ja nicht reproduzierbar. Jedes Mal wird es ja anders sein. Ja, ja. Wahrscheinlich ist es egal, aber.
Ich denke, da gehört auch eine ganze Menge Erfahrung dazu dann. Ne? An welcher Stelle man ein bisschen mehr zieht, dann hast du halt mehr Spannung drauf und wo du es dann wieder loslässt. Ne, vorne auf dem Schienbein zum Beispiel brauchst du nicht viel Druck drauf machen. Aber hinten an der Wade ziehst du halt ein bisschen strammer. Je nachdem. Wie gesagt, meins ist jetzt 2 Meter lang. Ich werde mir aber noch ein 3 Meter langes holen, weil vom Knie bis Oberschenkel hoch, das reicht bei mir gerade nicht, die 2 Meter. Das ist doch kürzer, als man denkt.
Und dann machst du die Seiten abwechselnd oder bindest du parallel links und rechts?
Ich habe nur eins jetzt.
Ach so, okay.
Also nacheinander.
Ja.
Ja.
Kann ja sein, dass du die Beine zusammenlegst und gleich das Band um beide Beine rumwickelst. Aber ja, dann brauchst du wahrscheinlich 4 Meter.
Das macht glaube ich, keinen Sinn. Ja, es gibt auch Stimmen, die sagen, kannst du auch Fahrradschläuche nehmen, wenn du die aufschneidest und so weiter. Ja. Aber ich glaube, das ist zu kurz. Also für Arm und für Unterschenkel mag es gehen, aber für Oberschenkel nicht. Und man kann das auch um den Bauch rumwickeln und um die Brust, ne? Das geht auch alles. Also da kannst du auch Therapien. Da hast du auch Therapiemöglichkeiten. Ich wüsste zwar nicht, warum ich mir den Bauch abschnüren soll, aber da gibt's, ich habe hier so Bilder, da sieht man das. Katzenbuckel und Pferderücken macht man dann. Also Katze-Kuh quasi. Herabschauender Hund, Kobra. Hast du das schön um Bauch und um die Brust rum hier? Doch, Schulter geht hier auch. Traktion Schulter. Verbessert die allgemeine Mobilität der Schulter. 2 Meter, ja. Ja, muss ich dir mal zeigen. Ja. Bring das mal mit.
Angucken kann ich schon.
Ja, klar. Auf jeden Fall.
Wie sieht es bei dir aus jetzt über einen harten Themencut hier?
Ja.
Über den Winter. Hast du an deinem Material geschraubt?
Nee, gar nichts.
Gar nichts?
Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir für das Epic einen anderen Lenker geholt, weil da habe ich seit der Salzkammergut-Trophy ein bisschen gehadert, weil ich da doch etwas tief gesessen habe und mir dann auch irgendwann die Handgelenke ziemlich wehgetan haben, weil der Salzkammergut-Trophy. Und da habe ich mir jetzt einen anderen Lenker geholt, der so ein bisschen Rise hat, dass ich so 1 Zentimeter höher sitze. Weil mit Spacern wollte ich nicht arbeiten, das sieht hässlich aus. Und da habe ich mir jetzt einen anderen Lenker
drauf. Ja, Spacer noch nicht, geht ja auch wahrscheinlich nicht,
wenn nee, du
den Vorbau höchstens drehen können. Oder hast du ein integriertes Cockpit?
Nee, habe ich nicht. Ist getrennt. Habe ich mir einen Synchros-Lenker geholt aus Carbon. Der hat, ich glaube, 1 Zentimeter Rise und ein bisschen Backsweep. Das finde ich immer ganz angenehm. Dafür habe ich aber den Vorbau auch 1 Zentimeter länger gemacht, weil ich da schon relativ gedrungen drauf gesessen habe im Vergleich zu den anderen Rädern. Ja, das ist so das Einzige, was ich tatsächlich an den Rädern geschraubt habe über den Winter bis jetzt.
Ja, das ist überschaubar.
Ich habe aber auch nichts gefunden sonst. Wobei doch, eine Sache habe ich.
Aber ich wollte gerade sagen, du bist auch gut ausgestattet. Da geht ja nichts mehr.
Ja, ich habe, ja, machen wir später. Ich wollte später auf die Technik-Ecke kommen.
Ach so, ja.
Genau. Nein, aber du hast ja nicht nur Schulter, du hattest ja zwischendurch auch, deswegen konntest du ja nicht den Silvesterlauf laufen, was sehr, sehr schade war.
Ja, aber ich hätte dich ja eh nicht eingeholt. Nein, war wirklich sehr schade. Und dann vorbereitet war ich ja eigentlich schon ganz gut und hätte auch echt Bock gehabt. Aber das konnte man ja in unserem Jahresrückblick, da habe ich ja ein bisschen was, glaube ich, zu erzählt. Allerdings war da noch nicht der Stand, der dann wenige Tage später bekannt war. Dass ich mir nämlich den Fuß ja doch nicht gebrochen hatte. Also es war eine Phantomfraktur.
Ja.
Den Begriff gibt es nicht, den habe ich mir gerade ausgedacht. Aber
sag so.
Ja, der Arzt der Notaufnahme hat ja berichtet, dass ich da am 5. Mittelfuß, an der Basis des 5. Mittelfußes eine Fraktur gehabt haben soll. Und er hat mir das auf dem Röntgenbild ja auch gezeigt und da war so ein kleiner Spalt im Knochen erkennbar. Aber ich habe dem geglaubt, ne? Obwohl ich habe gedacht, okay, aber an der Stelle, da tut's doch gar nicht weh. Aber ich habe dem das so abgekauft, weil der Schmerz war ein Tuck weiter oben. Ne? Also ein bisschen mehr oben auf dem Mittelfuß.
Naja, ja, gut, aber Schmerz muss ja nicht immer da entstehen, wo auch die Verletzung sich befindet. Ne? Also es kann ja durchaus genau strahlen.
Deswegen habe ich es ja auch so für bare Münze genommen. Ne? Und dann ja fast 2 Wochen auf Krücken, das Bein nicht belasten, den Hausbewohnern hier auf den Sack gehen, dass man alles nachgetragen bekommt. Es war nicht schön. Man kann täglich sehen, wie der Oberschenkel dünner wird. Also der eine zumindest.
Wie lange hast du diesen G-Gips? Ne, ist es ja nicht. Diese
Schiene. So eine Aircast-Fußschiene, so ein Plastikschuh im Grunde. Ja, 2 Wochen hatte ich den.
Also der hat deinen Fuß und den Unterschenkel komplett stillgelegt. Ne? Da ging nichts mehr bewegungstechnisch.
Jein, also das war nur so ein, es gibt den in lang und den kurz, ich hatte die kurze Variante, die endet quasi am Mitte-Unterschenkel. Und was ich gemacht habe ist, dass ich schon versucht habe, ab und zu mal die Zehen zu bewegen. Ne? Einfach, damit es nicht steif wird. So, ne? Aber mehr habe ich mit dem Fuß versucht zu vermeiden. Ich habe mich in die Badewanne gesetzt und da habe ich den Schuh auch abgenommen, um die Körperpflege zu betreiben. Ne? Also ich konnte dann im Sprunggelenk den Fuß schon ein bisschen bewegen, aber ich habe es so gut wie möglich vermieden und ihn halt nicht belastet. Ich bin nicht draufgetreten. Ja, und dann Hintergrund ist ja, dass ich erst so spät einen Orthopäden-Termin gekriegt habe aufgrund der Feiertage. Die hatten alle geschlossene Praxen, dass ich erst am 8. Januar dann beim niedergelassenen Orthopäden war und der dann reinkam ins Behandlungszimmer, sich die Röntgenbilder vorher angeguckt hat und dann sagte, als er mich mit Krücken und diesem Plastikschuh sah, Ich glaube, da ist ein bisschen zu viel gemacht worden, sagt er. Ich glaube, das ist nicht gebrochen. Ich so, wie jetzt? Ja, dann habe ich dann meinen Schuh da ausgezogen, die Socke rausgezogen und dann fängt er an, da zu drücken, wo der Bruch war und fragt so, tut das weh? Ich so, nee, da tut's nicht weh. Und dann hat er angefangen, den Fuß zu verdrehen und dann habe ich aufgeschrien. Also es ist halt dann nochmal kontrollgeröntgt worden und letztendlich bleibt dann der Orthopäde dabei, der sagt, ne, das ist keine Fraktur, das müsste gezackter aussehen an dem Bereich, wo der Bruch da sein sollte. Und es wird was kaputt sein, Band, Kapsel, Sehen, irgendwas ist kaputt, sagt er. Aber ich soll mal wieder anfangen zu laufen und die Krücken wegschmeißen. Ich bin dann in diesen Röntgenraum, ich habe gesagt, soll ich da jetzt hingehen? Ich dachte, ja, wenn sie sich das zutrauen, dann machen sie das mal. Dann habe ich die Krücken da liegen lassen und habe versucht, da hinzugehen. Ich habe es kopfmäßig gar nicht richtig verarbeiten können. Ne? Dass ich den Fuß wieder belasten darf nach 2 Wochen. Das war wie auf Eiern. Und es war ein stockeliges Humpeln. Und dann musste ich erstmal wieder gehen lernen. Ich habe dann die Praxis verlassen mit den Krücken und dem Schuh, diesem Plastikschuh, weil ich ja keinen normalen Schuh auch mit hatte. Bin unten noch ins Sanitätsgeschäft, weil da habe ich dann so eine andere, dünnere Schiene, die einfach das Umknicken verhindern soll, dass ich normal aufsetzen kann, aber der Fuß halt nicht mehr zur Seite wegknicken kann. Die habe ich mir dann da noch geholt und bin dann raus und keine 20 Meter später, nachdem ich da den Fuß parallel wieder mit aufgesetzt habe, habe ich Knieschmerzen gekriegt. Und die haben sich auch noch mal so 2-3 Wochen hingezogen. Also das war sofort eine Gegenbelastung, die dann da eingesetzt hat, wo der Körper erstmal nicht drauf eingestellt war. Aber ist wieder gut, also ist vorbei. Mit dem Fuß geht's auch soweit. Ich bin auch wieder beim Tischtennis, habe dann noch diese andere Schiene um. Joggen gegangen bin ich bisher noch nicht. Ich muss immer noch aufpassen, dass ich ihn nicht zu weit überdrehe, den Fuß, also so seitlich einknicke. Dann habe ich da noch so einen kleinen Schmerzreiz. Aber ansonsten alles wieder gut. Also da bin ich auch sehr glücklich. Ich kann Radfahren. Also draußen war ich jetzt bei dem Wetter eh nicht, sondern nur auf der Rolle. Auch das dürfte ich eigentlich noch ein bisschen intensivieren, weil das ist auch noch sehr sporadisch und kein strukturiertes Training, weil ich mich nicht motivieren kann. Aber ich kann zumindest schmerzfrei auf der Rolle pedalieren. Das ist gut.
Ich finde das hochinteressant, wenn man, also 2 Wochen lang hast du den Fuß stillgestellt, also Sprunggelenk quasi nicht benutzt, ja. Mittelfußknochen nicht benutzt, nur ein bisschen mit den Zehen geklimpert.
Genau.
Und das reicht dann schon aus, dass du quasi, wenn das Ding abkommt, nicht laufen kannst. Krass.
Hast du, das war sicherlich mehr Kopfsache, ne? Weil der Kopf noch gepolt war, ich darf nicht belasten. Also ja, der klar. Switch ging nicht so schnell, ne?
Hast du festgestellt, dass die Muskeln sich auch schon zurückgebildet haben in der Zeit?
Ja, konntest optisch sehen, wie Unterschenkel und Oberschenkel auf der rechten Seite schon dünner wurden.
Krass.
Also im Vergleich zum anderen Bein. Klar, das habe ich ja auch mehr belastet, weil ich immer nur auf links gestanden habe. Also vielleicht ist da dann sogar 1 Zentimeter mehr Umfang zugekommen. Keine Ahnung.
Das wäre einfach.
Ja, aber hast halt immer den ganzen Körper getragen. Ne? Ja, aber nee, du siehst, und der Arzt sagte auch, ja, nach 3-4 Tagen setzt der Muskelabbau wieder ein, wenn der Körper es nicht braucht. Ne? Der Körper ist halt so intelligent, dass er das, was er nicht braucht, alles einstellt und zurückfährt.
Ja, so schnell, ja. Ne? So schnell. Ja. Wahnsinn.
Ich habe dann auch, bis ich Treppen wieder normal gehen konnte, hat das 3 Tage gedauert.
Also das sind ja dann erstmal motorische Dinge, die dann sich wieder einstellen müssen. Das regeln die Nerven ja wahrscheinlich dann irgendwie. Wie ist das jetzt mit dem Muskel? Haben sich die Muskeln wieder aufgebaut? Funktioniert alles wieder so wie vorher?
Ich habe jetzt keine Kniebeugen oder so gemacht, aber rein optisch würde ich sagen, ist es fast gleich. Die rechte Wade ist noch ein bisschen dünner, als sie vorher war. Ich habe es nicht gemessen, aber optisch jetzt im Vergleich zur linken Wade.
Ja, Hauptsache Radfahren geht wieder.
Ja, genau.
Ist ja nicht mehr lange hin.
Richtig.
Geht die Saison richtig los. Dann entfliehen wir dieser weißen Pest, die hier ständig runterfällt. Und werden uns
bist du denn gut verletzungsfrei bisher durchgekommen?
Jein. Also ich laufe ja nach wie vor. Allerdings muss ich sagen, die erste Woche im Januar waren wir ja im Winterurlaub. Da bin ich ja nur stramm gewandert und Rad gefahren. Und als wir dann wieder da waren, das war ja die Woche nach dem Emmentaler Silvesterlauf, wo ich ja einen ganz guten Wettkampf hingelegt habe, da hat mir das gar nichts ausgemacht. Aber ich habe dann den Einstieg nicht mehr gefunden ins Laufen, ins Lauftraining. Ich habe dann festgestellt, dass ich im Januar exakt einmal laufen war. Ende Januar, ein Zehner bin ich gelaufen. So. War blöd irgendwie. Aber habe ich mir gedacht, ist ja egal, 12. April ist ja noch eine Weile hin und hast noch genug Zeit. Und dann habe ich das Lauftraining wieder intensiviert auf 2x wöchentlich. Also ich laufe ja keine Umfänge. Ne? Es sind ja tatsächlich nur 20 Kilometer die Woche oder so vielleicht. Aber es reicht.
Ja, aber das ist super.
Also ja, das reicht.
2x5 Kilometer würde auch reichen.
Ja, aber da schaffe ich keinen Halbmarathon mit in unter 2 Stunden.
Ach so, ach ja, das ist ja das Ziel. Ja, ich vergaß.
Ja, so und jetzt bin ich tatsächlich in Zugzwang. Ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf Laufen. Ich bin nach dem Silvesterlauf, das war so cool, das war so ein Erfolgserlebnis. Ich arbeite mich jetzt in das Thema gerade wieder rein. Dann war es jetzt hier diese Schneelage hier, da ging Laufen draußen gar nicht und ins Fitnessstudio fahren, um dann eine halbe oder drei Stunden auf dem Laufband rumzulaufen, habe ich keinen Bock gehabt. Die Zeit wollte ich mir einfach auch nicht nehmen, also bin ich kaum gelaufen, bin dann aber tatsächlich auch mal draußen gelaufen, das ist aber echt mies gewesen, auf diesem gefrorenen, halbgefrorenen, also du merkst schon, wie der Fuß dann nicht gerade aufsetzt, sondern immer irgendwo hin eiert, ne? Auf diesen Buckeln, auf diesen Schneebuckeln. Muss man ja, wirklich ist auch sehr, sehr aufpassen.
Sehr umknickgefährdend.
Ja, das stimmt.
Gefährdet.
Ist mir aber nicht passiert, aber dann bin ich letzte Woche gelaufen und bin zurückgekommen und hat mir das Knie weh, das rechte. So, jetzt tut mir genau in dem Spalt zwischen Schienbeinkopf und Kniescheibe habe ich so einen Druck. Nichts Schlimmes, aber unangenehm.
Meniskus.
Patellaspitzensyndrom.
Da haben ganz viele so ein komisches Band rum dann,
ja.
um den Unterschenkel.
Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall.
So ein flossigen Band. Ja, genau. Deswegen beschäftige ich mich mit dem Flossing.
Ja, okay.
Auf gar keinen Fall mehr Lauftraining machen jetzt.
Ja, weil schon.
Ist langwierig. Ja, geht ja nicht. Muss ja dranbleiben. Also laufe ich einmal die Woche langsam. So. Heute ist Samstag. Morgen um 10 habe ich einen Termin in Hannover auf dem Kontidrom. Heißt das Kontidrom? Glaube, ne? Auf dem Übungsplatz da.
Auf dem ADAC-Übungsplatz.
ADAC-Übungsplatz.
Oder was meinst du?
Ja, genau. Hieß das früher mal Kontidrom?
An der Expo dahin.
Ja.
Weiß ich nicht.
Pattensen.
Ja, war ein bisschen weiter. Ja, ja.
Genau. Habe ich mich angemeldet für eine Standortbestimmung, habe ich mich für 10 Kilometer angemeldet. 8 Wochen vor dem Halbmarathon, eingeladen auf Einladung des ADAC. Alle Teilnehmer sind eingeladen, da mitzulaufen. Habe ich mich angemeldet. So.
Ja, Wetter ist ja sehr einladend.
Hab ich
zumindest liegt kein Schnee mehr.
Ja, genau, Schnee ist weg. So war auch Laufen heute ist vor 2 Tagen, am Donnerstag. 5,5 Kilometer. Einfach nur, um die Bewegung zu halten, Fitness und so weiter. Herz-Kreislauf trainiere ich ja auf dem Rad, ist ja überhaupt kein Problem. Es geht ja nur darum, dass ich dann auch die Orthopädie habe, diese Laufbewegung und die Stöße und so weiter. Ja, werde ich mal hinfahren morgen, ne? Mal gucken, was passiert. Ziel ist 55 Minuten.
Ja, und die Hightech-Schuhe oder eher den klassischen Trainer?
Ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich bin, als ich die Knieschmerzen gekriegt habe, bin ich den Adidas Boston gelaufen und der hat ja diese Carbon-Stäbe drin. Der war schon, Ja, der ist schon hart zu laufen, weil ich auch nicht das aktuelle Modell habe, sondern den 12er, nicht den 13er. Der läuft sich schon so harsch, ne? Ich werde auf, entweder werde ich tatsächlich den Stabi-Schuh laufen oder den Race-Schuh mit der Carbonplatte. Der läuft sich auf jeden Fall smoother als der Adidas Boston. Ich weiß es noch nicht, ich werde das morgen entscheiden. Ich hoffe, das klappt.
Falls du dich kurzfristig umentscheidest, kommst du einfach auf einen Kaffee vorbei.
Ja, habe ich schon überlegt, ist ja gleich ums Eck. Genau. Ja, nee, also mal gucken. Also das ist jetzt ein bisschen zäher geworden, aber es liegt auch am Wetter, weil bei der Kälte, bei dieser Nasskälte, habe ich echt keinen Bock, draußen irgendwas zu machen. Ne? Aber ich bleib dran. Ich habe ja ein Ziel und alle wissen es, also musst du auch weitermachen. Solange das Bein nicht abfällt, geht das schon irgendwie.
Ja, das wäre jetzt, also so lange, wie wir diese weiße Fläche hier hatten, also diese Schneelage, ich glaube, es hätte sich dieses Jahr echt mal gelohnt, so Langlaufskier zu besitzen. Die hätte man nutzen können. Also sonst bleibt bei uns der Schnee ja nicht so lange liegen. Also das hätte sich sonst nie gelohnt. Aber dieses Jahr, wenn man sowas, also ich habe sie nicht leider, sonst hätte ich sie wahrscheinlich mal genutzt.
Sogar nach vielen, vielen Jahren hat ja in Springe am Deister der Skilift geöffnet gehabt.
Genau. Ja, war jetzt lang, sehr, sehr lange geschlossen, genau. Und die haben sogar auch eine Loipe oben auf dem Deister gehabt. Also Langlaufloipe. Ja.
Eine gespurte Loipe, das ist cool. Das ist cool. Nee, das also dazu. Aber schauen wir mal, wie es morgen ist. So.
Ja, viel Erfolg.
Ja, danke. Womit ich mich auch noch beschäftigt habe in der letzten Woche, war das Atlas Mountain Race. Hast du das mitgekriegt? Ich bin Dot-Watcher geworden.
Ja. Wen hast du denn gedot-watcht?
Die Deutschen.
Sebastian Trimborn.
Richtig. Und?
Den Basti, der ja leider nicht mehr so durchziehen konnte, ne?
Genau. Ist Sechster geworden, glaube ich.
Ja, der hatte Atemprobleme, ne?
Ja, genau.
Und Fritz Meinecke war auch dabei. Oder ich weiß gar nicht, ob der schon im Ziel ist.
Der ist heute ins Ziel gekommen, heute Morgen.
Ja, okay.
Ja, nee, also ich bin da zufällig drauf gestoßen im Vorfeld. Ich muss ja sagen, ich war skeptisch, was Fritz Meinecke angeht als Person. So Seven vs. Wild und so weiter und diese Fernsehformate, das ist ja so Trash-TV. Ich habe das nie gesehen, ich habe immer nur den Namen gehört, aber ich habe mich dann mit dem Burschen so ein bisschen beschäftigt, habe ein paar YouTube-Sachen gesehen und so. Der hat sich da schon echt seriös drauf vorbereitet, ne? Und ist kein Spinner. Ich habe immer gedacht, das wäre so ein Spinner, ne?
Ich habe dir vor ein paar Wochen mal von seiner YouTube-Serie zum Northcape 4000 erzählt, dass ich die gut fand, wie er das selber bei während der Fahrt da aufgenommen hat und dann da bei YouTube hochgeladen hat. Und da hast du schon gesagt, weiß ich nicht, ob ich den so mag.
Ja,
und ob ich
das
Format überhaupt, das Aufnehmen von so Ultradistanzrennen, ob du das gut findest. Aber das wäre damals schon mein Pick gewesen, so wenn wir zu der Zeit einen Podcast gemacht hätten. Fand ich nämlich echt ganz spannend. Und das war auch eine Vorbereitung jetzt für dieses Atlas Mountain Race.
Ja, genau. So, und dann bin ich Follower von Skatepunk 7475 von Max Bube aus Hamburg. Und Max und Fritz und Sebastian, die waren dann ja schon vor ein paar Wochen mal in Marokko und haben dieses Rennen so, die Strecke so ein bisschen abgefahren im Vorfeld. Und da haben sie ein YouTube-Video von gemacht. Das fand ich ziemlich, ziemlich gut. Und dann ist ja letzte Woche Freitag, also wann ist der Start gewesen? Am 6.2. ist der Start gewesen vom Atlas Mountain Race. Sind ja Sebastian und Fritz Meinecke da dann auch gestartet. Und das habe ich so ein bisschen verfolgt, aber nur am Rande, ehrlich gesagt. Aber das Format ist nach wie vor nicht meins. Ich werde das mit Sicherheit nie machen, sowas. Weil am dritten Tag hast du ja schon gesehen, dass die überhaupt kein Leben mehr in den Augen hatten. Die waren völlig, völlig durch.
Ja, und es gab ja jetzt zum Start, haben sie ja diese Vorbereitung, die sie da gemacht haben, diese ersten 300 Kilometer sind sie ja gefahren, haben sie ja auch hochgeladen bei
YouTube, ja, genau, damit das
quasi parallel läuft. Und da haben sie sich ja auch mit Honig versorgt. Da haben sie so ein ganzes Glas Honig in so einen Softflask reingefüllt, um dann da halt die Kohlenhydrate, die Energie zu kriegen. Und dann haben sie irgend so einen Live-Call oder zumindest irgendeine Nachricht an an die Siegerin von 2025 nach dem Motto, was hat denn gut geklappt und wie hast du dich versorgt? Und dann hat die mitgeteilt, dass ja, das mit dem Honig war so eine blöde Idee, das hat sie auch versucht. Das war habe ich vorhin gerade gesehen, war ganz witzig.
Also die Folge habe ich noch nicht gesehen. Ja, okay, dann müsste dann der zweite Teil sein wahrscheinlich, ne?
Ja, zumindest hat es bei ihr wohl nicht geklappt. Keine Ahnung, vielleicht zu viel Fructose drin oder so, ich weiß es nicht. Naja, aber es war ganz witzig zusammengeschnitten.
Ja, jedenfalls war Fritz Meinecke war ja im Vorfeld auch auf Fuerteventura im Trainingslager mit Lukas Löhr und Sebastian Breuer.
Genau, wie du sagst, seriös vorbereitet. Genau, der hat das schon sehr ernst genommen.
Ja, genau, im Plachitas waren die, glaube ich. Und da war ich ja auch schon mal im Urlaub. Das sind natürlich so Parallelen, da erinnert man sich dann auch gerne dran. Und Fuerte ist ja echt ein cooles Fleckchen für Gravel-Training. Ne? Also das sah schon richtig cool aus da. Ich bin damals Rennrad gefahren, hätte mir aber gerne andere Reifen gewünscht, weil die Straßen mitunter auch echt mies waren. Aber das war schon spannend zu sehen, was sie da gemacht haben. Und das Rad, was er sich zusammengebaut hat, extra für den, hier so ein Trek-Superkaliber mit Rennlenker und so weiter, das sah schon alles ganz cool aus. Hat mir gefallen. Genau.
Ja, ja.
Da habe ich das so ein bisschen,
hat sich das schon, bisschen schon verfolgt. Da.
Ja. Nee, also das war ganz interessant. Und wenn man jetzt reingeht in den Dot Watcher, es fahren ja immer noch welche. Ne? Die sind immer noch nicht alle da. 1400 Kilometer, 25.000 Höhenmeter seit Freitag letzte Woche, also jetzt den 9. Tag dann, ne?
Ja, ich glaube, die hatten auch Schnee, ne? Auf den höheren Lagen.
Ja, das kann durchaus sein. Kann durchaus sein. So, und wenn du eben Frau, wie hieß sie, Winter ins Spiel gebracht hast, Tischtennis Winter, bringe ich jetzt hier mal Anna Richter ins Spiel. Die ist nämlich Deutsche und 15. geworden, gesamt, bei dem Thema. Das finde ich echt cool.
15. gesamt. Und ja. damit schnellste Frau?
Ah, das kann ich hier nicht sehen. Durchaus möglich. Es sind jetzt 14 Namen noch davor. Es hört sich alles männlich an. Ja, es könnte sein, dass sie tatsächlich erste Frau war. Aber da will ich mich jetzt nicht festlegen, will hier nichts Falsches sagen. Warte mal, was steht denn hier? Nee, kann ich jetzt nicht so schnell rausfinden. Ja.
Ja, ist Wahnsinn, ne? Also, das ist eine unglaubliche Leistung. Wäre auch nichts für mich, muss ich ehrlich zugeben. Also.
Nee. Also, die Versorgungslage und so.
Viel zu sehr überfordern.
Ich weiß nicht. Das ist nicht für mich.
Ja, in dieser Vorgeschichte haben sie auch erzählt, da musst du, wenn du in diesen, naja, ein Shelter ist ja nicht, wenn du in diesen Unterkünften dich einbuchst, musst du aufpassen, dass du, und du willst nur so 2-3 Stunden schlafen, dann musst du vorher ganz klar machen, bitte nicht zuschließen, weil die schließen sonst ab.
Ja.
Wegen, keine Ahnung, damit da keiner reinkommt, der ja nicht reinkommen soll. Und dann stehst du dann da vor verschlossener Tür und kommst nicht raus.
Ja, das habe ich auch gehört. Ja, genau. Ja. Nee, wenn du denn eine Unterkunft überhaupt findest da, ne? Und nicht einfach dich irgendwo in Biwaksack haust und auf eine Matratze. Ah, oh, nee.
Ja.
Nee, aber spannend von außen zu betrachten auf jeden Fall. Und die Persönlichkeiten, die man dann ja so aus Social Media auch kennt, das ist schon interessant. Also.
Da gibt es so aktuell Chapeau. Auch so ein Gegenformat. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. The Chase. Sagt dir das was?
Nee.
Also ist jetzt nicht de facto ein Gegenformat, aber ich sag mal, Atlas Mountain Race ist professionell. Jeder bereitet sich vor, jeder tunt sein Equipment, sein Material, alles ist durchdacht. Zumindest gehe ich davon aus, bei den Teilnehmern. Und The Chase ist so ein YouTube-Format, da sind 5 oder 6 Menschen, die zum Teil mit Radfahren vorher noch nicht so viel zu tun hatten, sind gestartet in München. Und mussten immer einen gewissen Radius schaffen, um aus diesem Radius rauskommen, um den nächsten Tag weiterfahren zu dürfen. Und anhand der besten Teilen oder diejenigen, die am meisten Kilometer geschafft haben, jeder hat eine andere Himmelsrichtung gekriegt, wurde dann der neue Radius berechnet von der Spielleitung. Und das sind zum Teil Menschen, die haben halt mit Radsport haben die gar nichts zu tun gehabt. Ne? Der eine fährt mit Birkenstock auf dem Gravelbike.
Ja.
Aber kann man sich ganz gut angucken, ist ganz unterhaltsam. Also, da gibt es aktuell noch ich glaube, 3 Folgen stehen noch aus. Und dann 5 Tage geht das Format, also 5-mal wird der Radius erweitert und jetzt sind 2 Menschen haben jetzt eine Radiuserweiterung nicht geschafft, beziehungsweise einer ist rausgeflogen und der eine hat es gerade noch so geschafft, aber aufgrund von körperlichen Problemen, Knieschmerzen hat er dann aufgegeben.
Von was für Strecken sprechen wir denn dann da? Wenn du von
ja, der erste Radius von München startend war, glaube ich, 165 Kilometer, der nächste war 200, dann 230. Aber du musst dann halt aus diesem Radius auch immer noch überhaupt dann deine Straßenrouten planen. Also du hast im Regelfall dann mehr Kilometer zu fahren als nur diese Radiuserweiterung.
Ja, klar, okay, alles klar.
Also einer ist in Richtung Spanien unterwegs, der andere in Richtung Nordfrankreich, einer in Richtung Polen, einer in Richtung Balkan oder 2 in Richtung Balkan. Ja, einer mehr in Richtung Rumänien, der andere ein bisschen südlicher.
Okay, das also du so. Hast als zentralen Punkt München und dann zieht man
genau.
Quasi einen Kreis um München rum mit
genau.
Einem Radius
immer um München wird quasi der Radius erweitert.
165 Kilometer und dann fährst du einfach los, egal in welche Richtung?
Nee, du kriegst die Richtung vorgegeben.
Ach so.
Also diese Teilnehmer haben die Richtung vorgegeben gekriegt und ja, da geht es jetzt aktuell noch weiter. Und die haben auch wohl schon mehr geschafft, als es vorher beim Ausdenken dieses Formats gedacht worden ist. Also der eine in Richtung Frankreich, der hat jetzt ganz stark mit Gegenwind zu kämpfen und musste da deswegen auch schon pausieren, weil so stürmisch war, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Aber der hat auch am meisten vorgearbeitet, insofern ist der noch nicht gefährdet, dass er den Radius nicht schafft.
Okay,
sind auch alles YouTuber, ne? Also die haben alle irgendwie einen YouTube-Kanal, machen aber ihre Expedition oder Lost Places besichtigen. Solche Sachen machen die, ne?
Ja, okay. Und die Radiuserweiterung bezieht sich dann immer aber nicht auf den alten Radius, sondern immer vom Zentrum München. Also von 165 dann auf 200 heißt, das sind dann ja aber nur 35 Kilometer.
Nee. Dann schon komplett oben drauf.
Auf den Ach so.
Ursprünglichen Puh. Radius dann nochmal die 200.
Ja, okay, das ist ja, spannend.
Genau. Also musst du dir mal angucken, The Chase.
Auf YouTube.
Auf YouTube,
ja, genau. Kann ich ja mal die Suche bemühen.
Also hat nicht den... Ist jetzt kein Sportformat, ne? Das ist mehr schon so ein bisschen Expeditionsgeist und einfach ein bisschen die Leute kennenlernen, die da mit ihren täglichen Kämpfen zu tun haben. Strommangel oder was auch immer, Essen suchen auf dem Sonntag, was nicht so einfach ist, Wasserquellen und so weiter und so fort.
Okay. Was macht denn das Joint-Training bei dir eigentlich?
Ja, ich gehe ab und zu mal in die App rein und freue mich, dass er mir tolle Vorschläge macht, was ich trainieren soll. Ich mache es aber nicht.
Ja, ja.
Also ich mache mein Tischtennis. Ich gehe ja am Wochenende auf die Rolle und das sind meine Trainingseinheiten aktuell. Deswegen werde ich gleich im Anschluss des Podcasts auch nochmal auf die Rolle gehen, damit ich Anfang März, wenn wir nach Malle fliegen, dann auch das Sitzfleisch noch ein bisschen trainiert habe und nicht gleich
Deswegen Aua, sitzt aber. Du so sportlich vorm Mikro da mit GFNY-Trikot, jawohl.
Genau.
Okay, ja. Ich habe eine E-Mail gekriegt von Join. Jetzt kann ich Freunde werben und die haben dann 45 Tage Join for free. Finde ich ein cooles Angebot. Wer das haben möchte, kann sich bei mir melden.
Ja, das ist 45 Tage schon ein
ordentlicher Zeitraum. 45 Tage für Lauf, für Umme.
Dann kann man zumindest feststellen, ob das was für einen ist oder nicht.
Ja, die drängen mächtig auf den Markt gerade. Genau. Dann habe ich noch eine E-Mail.
Ist die Konkurrenz da aktuell auch so?
Weiß ich nicht. Also
spendabel, sag ich mal. Dass sie das kann, deswegen
kann
auch
ich gar machen? Nicht, kann ich gar nicht genau sagen. Also aber das ist mir aufgefallen, dass die in letzter Zeit ziemlich viele Angebote raushauen hier.
Mhm.
Ja. Ich habe aber noch eine E-Mail gekriegt und die müsstest du auch gekriegt haben, nämlich von Favero Asioma. Die finde ich ziemlich spannend, aber da bin ich noch nicht eingestiegen in das Thema.
Habe ich nicht gekriegt.
Okay,
Favero. Oder ich habe sie aus dem Spam gelöscht, weiß ich nicht.
Ja, also wir fahren ja beide wenigstens ein paar Favero-Pedalen, Power-Pedalen, Leistungsmesspedalen. Du hast
die, aber ich habe ja nur die alten mit den Pots noch. Du hast ja schon am Mountainbike die anderen.
Ja, genau. Ich habe am Rennrad ja nur die einseitige, aber auch die erste Version. Da gibt es ja eine neuere. Und am Mountainbike habe ich beidseitig diese MX-Version. Genau.
Mhm.
So, und jetzt
gibt es
ein Favero-Update für die. Da steht was mit Pro drauf. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Jedenfalls gibt es ein Software-Update, was über die App, die wir ja haben müssen, sonst können wir die Pedalen nicht aktivieren. Installieren können und dann soll die Batterie 160 Stunden halten. Das finde ich sensationell. Also die halten ja jetzt schon ewig, ne?
Ja, die halten jetzt 40 oder 60 Stunden, ich weiß es nicht. Ja, genau. Aber bis du das voll hast, das dauert ja. Oh, das heißt ja, die senden weniger Daten. Irgendwas müssen sie ja reduzieren, damit sie die Batterielaufzeit erhöhen.
Ja, das kann ich nicht genau sagen. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber wie gesagt, Favero-Update pro Version 160 Stunden Batterielaufzeit durch dieses neue Software-Update. Ich bin mir, aber es gibt doch nur die eine Version. Es gab immer nur eine Version Pedale. Es gab nie ein teureres oder ein billigeres Modell. Es gab nur eins. Es gibt jetzt ein neueres, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das auch Pro war, was wir da haben.
Also es angefangen haben so mit den B-Pros. Also das war noch unter einem anderen Namen vertrieben. Und dann ist es Favero Asioma geworden. Mhm. Mit diesen Pots an der Seite.
Genau, die sind also ja jetzt weg.
Bisschen klobig. Und dann gab es diese MX-Version.
Genau,
die
habe ich.
Evolutionsstufen.
Genau.
Genau.
Muss mal gucken, vielleicht hast du die auch irgendwo gekriegt. Aber
ja, oder einfach, wenn ich die App öffne, dann müsste mir das ja zeigen.
Genau, einfach in die App reingehen, genau.
Es sei denn, es ist nur für die MX-Version.
Nee, das geht da nicht draus hervor. Hm. Schauen wir mal. Können wir beim nächsten
Mal. Das Rennrad jetzt schon lange überwintert im Stall und nicht genutzt wurde, habe ich mich auch nicht mit den Pedalen beschäftigt.
Ja, ab und zu gehe ich mal in eine Garage und ruckel mal dran rum und dann fangen die auch gleich munter an zu blinken. Also der Akku ist noch am Leben.
Also du kommunizierst mit deinen Pedalen, das finde ich gut.
Ich streichle manchmal ganz sanft über den Sattel.
Ja. Ja.
Habe aber festgestellt, dass das ein oder andere Rad, insbesondere da, wo die Flaschenhalter sind und ab und zu mal ein wenig Biomasse aus den Trinkflaschen auf den Lack tropft, obwohl ich alles immer eigentlich relativ sauber mache, hat sich so ein leichter pelziger Schimmelbelag gebildet. An dem einen oder anderen
Rädchen. Das klingt nicht so lecker.
Nee, so Pünktchen nur so, weißt du, sogar sieht nicht, muss ich, kann man einfach abwischen, aber
ja.
Die Garage ist halt jetzt im Winter, ist halt feucht, ne? Ist halt scheiße.
Also hast du Stockflecken an den Fahrrädern?
Stockflecken an Fahrrädern. Aber nur da, wo Kohlenhydratsubstrat auf den Lack geraten ist.
Klebrige Masse, genau.
Genau. Okay, bevor wir diesen Podcast beschließen, habe ich eine gute Nachricht noch und eine, ich will nicht sagen schlechte Nachricht, aber eine nicht so schöne Nachricht.
Da bin ich gespannt.
Ja. Wir haben Mitte Februar. Was findet regelmäßig Mitte Februar statt?
Dein Geburtstag.
Ja, das ist eine schlechte Nachricht, das stimmt. Nein, die Auslosung für den Ötztaler Radmarathon.
Ja, aber ich war gestern drauf und es war noch nicht ausgelost.
Ah, es ist eben doch schon ausgelost. Es ist halt nur noch geheim.
Aha. Oder haben nur die eine Benachrichtigung gekriegt, die ausgelost worden sind?
Nee, es hat noch niemand eine Benachrichtigung gekriegt. Aber es gibt eine Möglichkeit herauszufinden, ob man einen Startplatz inne hat oder nicht. Und das habe ich getan.
Datasport. Durch Zufall.
Genau. Ich habe mich in mein Datasportkonto eingehackt und habe festgestellt, ich habe Startplatz. Ich kann nämlich bezahlen.
Aber
das
ich
ist
nicht,
die, oder? Das ist die gute Nachricht. Die nicht so gute Nachricht ist, da ich dich ja über mein Datasportkonto auch angemeldet habe, und du in meinem Datasportkonto ja vernetzt bist, weil wir ja mal Transalp als Team gefahren sind. Du hast leider derzeit keinen Startplatz auf diesem Wege erhalten. Aber es gibt ja noch Möglichkeiten. Meine Freude ist verhalten, weil ich nicht so richtig weiß, wie ich damit umgehen soll. Einerseits freut es mich natürlich, weil das war ja unser gemeinsames großes Ziel für dieses Jahr, neben der Alpentrophy nochmal irgendwo am Start zu stehen, aber alleine ist das natürlich auch immer so eine Sache, wenn man die Sachen nicht mit jemandem teilen kann in dem Moment, ist es auch nur halb so schön.
Ja, alleine würde ich da auch nicht hinfahren. Also
das, ja, nur wenn ich
den... Das gibt einem dann nicht so viel.
Das ist jetzt ein Startplatz, den habe ich gekriegt aus dem Grund, weil es jetzt meine vierte Bewerbung ist und die letzten drei vergeblich waren, dann ist ja die Regelung wohl, dass man beim vierten Mal dann automatisch gesetzt ist. Bei dir ist es offensichtlich nicht so. Ich musste irgendwann mal die letzten drei Jahre ausgesetzt haben mit einer Anmeldung.
Das stimmt. Ich war, glaube ich, nicht immer registriert.
Wenn ich den jetzt verfallen lasse, dann ist es wieder, nee, für nächstes Jahr wäre es wieder los und ja, ich weiß es noch nicht, aber wir werden da eine Regelung finden. Ja.
Ja, aber ich gehe davon aus, da sind auch noch Menschen, die du schon kennst, die da am Start stehen. Also insofern wärst du wahrscheinlich doch nicht allein.
Ja, ich will jetzt mal abwarten. Ich denke mal, am Montag werden die E-Mails verschickt. Und dann ist das auch, dann weiß auch jeder Bescheid. Und dann lassen wir mal, gucken wir mal, ob da noch irgendwie eine Möglichkeit zu finden ist.
Genau. Ja.
Also durchwachsende Nachrichten, des einen Leid, des anderen Freud.
Vielleicht stehst du aber auch nur schon drin, weil du eben schon den Startplatz aufgrund der Anmeldung hast und die anderen sind noch gar nicht ausgelost.
Nee.
Oder konntest du andere Starter auch schon sehen?
Nein, ich kann ja nur mich in meinem Profil sehen, aber ich habe mich natürlich im Vorfeld reichlich informiert über diverse Kanäle und das sieht relativ safe aus, so wie es jetzt ist. Dass es da tatsächlich schon eine Auslosung gegeben hat, die aber noch nicht in die Öffentlichkeit kommuniziert worden ist. Es hat wohl auch auf Datasport in der Anmeldeliste, die jetzt auch nicht mehr einsehbar ist, es waren über 30.000 Bewerber dieses Jahr. Da war schon markiert, wer einen Startplatz hat und wer nicht. Aber das haben sie jetzt wieder runtergenommen.
Na Gott, was für eine ziemlich spannende Geschichte.
Ja, schauen wir mal. Nichtsdestotrotz, das Training halten wir aufrecht. Denn wir haben ja auch noch andere Ziele. Da hängt jetzt die Glückseligkeit nicht von ab. Und ich habe auch schon Alternativideen, aber da sprechen wir zu anderer Gelegenheit mal drüber. So, und jetzt.
Kitzbühler Radmarathon oder was?
Nee, dann sprechen wir zu anderer Gelegenheit drüber.
Okay.
So, jetzt ist 21 Uhr durch.
Du wolltest noch in die, Materialecke oder nicht?
Ach so, die Materialecke. Ja, genau, das streiche ich ab. Die Materialecke. So, du hattest mich gefragt nach.
Material. Ja, hast du ja schon beantwortet.
Das habe ich schon beantwortet. Genau, aber ich habe hier noch einen Punkt. Ah, ich bin angetriggert geworden. Ne? Mich hat einer angeschrieben. Thomas, du kennst dich doch aus. Was hältst du von den und den Laufrädern? Ich will mir die bestellen. Da habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht. Und da geht es um asiatische Laufräder von der Firma Elite Wheels. Wer das verfolgt, YouTube beispielsweise, da gibt es etliche Filmchen von Usern, die Elite Wheels oder es gibt noch eine Konkurrent, CSW, glaube ich, will jetzt nichts Falsches sagen, ist auch eine Marke. Das sind so die beiden Marken, die häufig wohl, die relativ preisgünstig sind, Carbon-Laufräder sind, die man bedenkenlos kaufen können soll, sowohl für Rennrad als auch für Mountainbike. Die recht preisgünstig sind und aus dem asiatischen Bereich stammen. So, und dann hat mich jemand angeschrieben.
Ich musste gerade mal gucken. Ich habe einen Elite Wheels Laufradsatz auch als Favorit gespeichert bei so einer Kleinanzeigen-App.
Ja, das wird hundertprozentig einer sein, den du in Asien auch direkt für ganz, ganz wenig Geld bestellen kannst. Und ich habe die auch immer schon mal beobachtet. Aber mir war das als Versuchsballon dann doch zu teuer, wenn es dann und auf dem Rennrad mit 80 km/h oder 90 km/h irgendwo einen Berg runterkrachen und dann hast du da vielleicht Schwierigkeiten, weiß ich nicht. Hat mir nicht so behagt. Aber ich bin angetriggert worden und habe mich nochmal damit beschäftigt und dann habe ich geguckt und dann war da ein Angebot, konnte ich nicht dran vorbeigehen. Habe ich mir einen Satz Elite Wheels fürs Mountainbike bestellt.
Okay.
300 €, 31 oder 33 mm breite Felge, 25 hoch.
33er Innenbreite.
Innenbreite, ja.
Okay.
1400 Gramm.
Oh.
300 €.
Das ist ein Schnapper.
Plus 60 € Zoll. So. Das sind im Zulauf.
Klingt erstmal ganz gut. Straight Pull Narben oder nicht?
Ich meine ja. Irgendeine No-Name-asiatische Narbe, aber schauen wir mal. Sind im Zulauf, kommen irgendwann Ende Februar, Anfang März. Ich werde berichten.
Aber es gibt ja inzwischen auch bei den Chinesen durchaus auch hochpreisige Markenfabrikate, die auch ganz gut sein sollen. Ich meine, klar, irgendwann, wenn sie einen hohen Preis nehmen, dann müssen sie auch Qualität abliefern. Da fällt mir Joeleo oder Joelo? Nee, Joeleo heißen sie. Die sind nicht mehr ganz im Low-Budget-Bereich, sollen aber auch ganz gut sein.
Also wenn man den Markt so ein bisschen verfolgt und so diese die ganzen Radmessen, die es so gibt, da sind ja auch immer mehr asiatische Aussteller von Kompletträdern. Und ich habe hier die aktuelle Roadbike vor mir liegen von März 26. Ich habe sie noch nicht gelesen, aber da werden chinesische Radhersteller getestet. Drei Stück, drei Räder.
Haben die nicht einen, hat nicht eine Marke auch schon ein Profiteam, was sie sponsern? BXT oder so?
Ja, kann sein. Weiß ich nicht.
Weiß nicht, wie man das.
Das genau hier ist einmal ein Rad, das nennt sich Seca, ist die Marke. Und das Rad nennt sich Spear, also der Speer. Ja. Das sieht schon richtig, richtig gut aus.
Das ist aber auch nicht mehr Low Budget.
Nee, das Ding kostet. Der Rahmen. Nee, das komplette Rad kostet 3.200 mit Shimano Dura Ace. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht.
Und dann das zweite ist die Firma Tavelo. Das Modell heißt Arrow. Sieht auch richtig gut aus. Und die dritte ist Windspace. Milemaster.
Ja, genau. Die haben auch Laufräder. Ja,
Windspace. Ja, genau. So, da, und das steht hier 1649 mit Shimano Ultegra Di2. Das kann ja nicht sein. Das kann nur der Rahmen. Das Rahmenset sein. Aber jedenfalls im Fazit hier sind die alle gut. Alle. Steht nirgendwo drauf, Achtung, lass die Finger davon. Ich habe es noch nicht ins Detail gelesen. Also ist schon spannend, ne?
Ja, aber nachvollziehbar, ne? Warum sollen die das nicht auch irgendwann hinkriegen?
Naja, die kriegen das ja hin.
Ja,
steht eben. Da halt nur noch Specialized drauf oder ja. Keine Ahnung, Trek. Ja. Kommen alle daher.
Ja, ist das der größte Carbon-Produzent war doch eigentlich auch in Taiwan, oder?
Ja, die sitzen da. Aber Merida ist ja taiwanesische Marke, meine ich. Die sind mit.
Ich meine, da kam das Know-how her. Also in Taiwan war zuerst das Know-how, ne? Und jetzt ist es halt auch in China, in Shenzhen oder wo auch immer die ganzen Firmen da sitzen, ne?
Ja, muss jeder für sich selber entscheiden, ne? Es ist ein kritisches Thema, finde ich. Aber bei den Preisen, die mittlerweile für Mittelklasse-Räder aufgerufen werden, sowohl Mountainbike als auch Rennrad, wenn wir da im Mittelklasse-Bereich schon bei 6.000 Euro anfangen und dann hast du da eine Apex oder eine Rival drauf, das ist schon krass. Ne? Das finde ich schon richtig krass.
Ja. Ja, ja.
Und wenn du mit einer Forest ein Fahrrad haben willst, dann bist du schon im 8.000 Euro-Bereich und alles, was drüber ist, Dura ist oder Red, dann musst du fünfstellig hinlegen und das geht ja nicht. Wofür? Wo soll das hinführen?
Guck dir mein Propane Terrell an. Ich wette, das ist auch ein China-Rahmen, der halt möglicherweise so im Auftrag gegeben wurde, dass das so aussehen soll, oder eingekauft wurde von Propane. Den produzieren die ja nicht selbst hier und auch nicht in Europa. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil der doch auch sehr preisaggressiv ist. Das wird auch aus Asien kommen.
Möglich. Es ist immer nur die Frage, ob das ein Open-Mold-Rahmen ist, den es da quasi vom Hersteller aus dem Katalog gibt und der hiesige Hersteller Propane sagt, okay, wir nehmen den Rahmen, machen da unser Label drauf, oder ist Propane jemand, der da hinfliegt und sagt, ich brauche den und den Rahmen, den ihr mir so und so konstruiert, und dann wird der im Auftrag gemacht, das weiß man immer nicht. Aber die Firma Basic Bikes zum Beispiel aus Berlin, die machen es ja genauso. Die schlagen den Katalog auf und sagen, ich möchte das und ich möchte das und ich nehme das Modell von dem asiatischen Hersteller. Der schickt denen das, der batscht da seine Aufkleber Basic drauf, verkauft das unter dem Label, aber es ist ja nichts anderes als der Rahmen, den ich bei AliExpress oder direkt beim Hersteller auf der Homepage für weniger Geld auch kaufen kann. Was ich da für ein Risiko eingehe, ist einfach, dass ich keine Qualitätsprüfung habe, wahrscheinlich auf deutscher DIN, wie auch immer, ne?
So. Ja, und im Falle von Garantieabwicklung ist natürlich richtig. Auch. So. Kannst es vergessen, ne? Also ist wahrscheinlich.
Ja, aber ich fahre ja schon seit 5 oder 6 Jahren diesen Klon vom Santa Cruz Highball, das Hardtail. Nicht ernsthaft im Rennen oder so, aber so zu Trainingszwecken bei Schlechtwetter und so weiter. Da ist nichts dran, ne? Der funktioniert einfach. Der hat 250 Euro gekostet.
Ja, hervorragend.
So, es ist kein Santa Cruz, es ist es nicht, definitiv. Der Rahmen sieht nur so aus, es ist angelehnt. Maße sind einfach anders als zum Original, aber ja, es ist einfach ein schöner, schwarzer, unlackierter Rahmen. Kannst du draufkleben, was du willst. Und das Ding fährt. Noch nichts mit gehabt.
Hm.
6 Jahre habe ich den mittlerweile, glaube ich. Oder länger sogar. Ich weiß, also schon sehr, sehr lange. Der knarzt nicht. Ich habe jetzt das originale chinesische oder asiatische Innenlager, was mitgeliefert worden ist. Das habe ich mal ausgetauscht. Da habe ich jetzt ein Dupplager drin. Ansonsten ist das Ding noch genauso, wie er mir geschickt worden ist. Funktioniert. Würde ich auch Rennen mitfahren mittlerweile, glaube ich, weil wenn was gewesen wäre, wäre schon was passiert. Denke ich mal. Ja. Aber ich will jetzt hier keine Werbung machen, das muss jeder selber entscheiden. Das war mal so ein Experiment, was ich gemacht habe. Ist gut gegangen. Ich empfehle das keinem, aber wer es ausprobieren möchte und so ein bisschen guckt und nicht das Billigste kauft und so vielleicht ein paar Rezensionen liest und so weiter, sich vorher informiert, der kann das ja einfach mal ausprobieren und so ein Budget-Ding aufbauen. Ne? Aber wie gesagt, von mir keine Empfehlung. Ich teste das selber nur und dann kann ich hier meine Erfahrung teilen. Das kann natürlich bei jedem anders, der einen anderen Anspruch hat, vielleicht auch anders aussehen. Aber bei mir hat es funktioniert bislang. Und jetzt gehe ich den nächsten Schritt und versuche mal diese Laufräder aus. Aber da werde ich auch ganz vorsichtig mit anfangen, glaube ich. Wobei ich nicht glaube, dass an den Felgenringen irgendwas passiert. Speichen sehe ich unkritisch, Narbe sehe ich auch unkritisch. Wenn, dann kann es ja nur beim Zusammenbauen geschlampt worden sein oder der Felgenring als solches, wenn da vielleicht was nicht stimmt oder so weiter. Aber schauen wir mal.
Ja, ich glaube schon, dass das verlässlich ist. Also es gibt ja auch andere Hersteller, hast du schon erwähnt, die kaufen das Material da einfach ein, labeln das. Und das wird wahrscheinlich dann bei den Firmen, die sich jetzt schon im Internet so durchgesetzt haben, so bekannt sind, wird es halt kein Schrott sein.
Das denke ich auch.
Ich habe noch mal eine andere Frage an dich. Und zwar vielleicht kennst du dich da ein bisschen aus. Ich suche nämlich einen Gravel-Reifen. Ich werde in den Osterferien an die Ostsee fahren und das habe ich vor, mit dem Gravelrad zu tun. Und aktuell sind da 50 mm Schwalbe Overland drauf. Und da ich hauptsächlich Straße fahren möchte, tendiere ich zu einem schmaleren Reifen. Und da bin ich mir auch nicht sicher, was es werden soll. Hast du da eine Empfehlung?
Ich fahre den Maxxis Reaver.
In welcher Breite?
Ich habe den auf dem Crosser in 40 und auf dem eben besagten asiatischen Rahmen, den ich ja zum Monster-Crosser umgebaut habe, den fahre ich ja inzwischen nicht mehr als Mountainbike, sondern als Gravel, fahre ich den in 45.
Hm. Ja, den habe ich ja auch auf meinem Hardtail schon drauf, auch 45, glaube ich. Aber ich suche was noch ein bisschen weniger Rollwiderstand hat.
Es gibt, glaube ich, noch einen von Maxxis, der hat dann aber, glaube ich, gar kein Profil mehr. Also der Reaver hat ja schon echt fast kein Profil mehr drauf. Gerade in 40 rollt der schon richtig gut. Und du kannst auch mal auf Schotter fahren oder auch mal, wenn es ein bisschen feucht ist, dann braucht man sich keine Sorgen machen. Ja, ich habe auf der Vorderachse habe ich mittlerweile anderen auf dem Cyclocrosser, da ist ein 40er, boah, eine Nummer mehr Profil, aber auch noch relativ glatt. Ein bisschen grobstreiger.
Auch von Maxxis?
Auch von Maxxis. Ich weiß aber gerade nicht, wie er heißt.
Der Receptor ist, glaube ich, der noch mit weniger Profil.
Könnte Receptor sein, ja. Weiß ich jetzt aber nicht.
Und der mit mehr weiß ich jetzt auch nicht.
Und bei anderen Marken.
Rambler heißt er, glaube ich.
Das, genau. Dann ist es der Rambler, genau. Ja. Bei anderen Marken weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, kann ich dir nicht sagen.
Ja, okay.
Viele fahren ja diese Schwalbe RS.
Ja, Schwalbe weiß ich nicht. Bin ich noch nie so richtiger Fan von gewesen.
Nee, bin ich auch nicht.
Zumindest nicht auf Rennradreifen. Also Mountainbike gibt es schon auch, ihr Racing Ralph oder was hinten drauf. im Cross-Country schon ein geiler Reifen.
Ja.
Aber bei den Rennradreifen, die ich bisher von Schwalbe hatte, es hat nicht so gefunzt. Also war schnell kaputt und nee. Und beim Gravel mag es anders sein inzwischen, aber der Kopf sagt, nee, nicht Schwalbe. Ich bin ja auch immer gerne auf Conti unterwegs oder jetzt habe ich so ein Tufo, soll auch so einen relativ guten Gravel-Reifen bauen. Das wäre das. Die Breite, da bin ich noch unschlüssig, ob ich 35 oder 40er nehmen soll.
Wie heißen denn diese Gravel-Reifen, die von unseren Podcast-Kollegen von Enjoy Your Bike immer so gehypt werden? Diese mit dieser Seiden- oder Baumwollkarkasse an der Seite da.
René Herse,
genau. Genau. Da ist ja hier der Dings. Wie heißt er da unten aus Frankfurt da? Claude. Cycling Claude. Auch ein großer Fan von.
Stimmt, hast du recht.
Aber ich will auch nicht 80 oder 90 Euro für einen Reifen
ausgeben. Ja, eben. Das will ich auch nicht.
Das sehe ich bei mir nicht.
Ja. Geht mir ähnlich.
Ja.
Ja, also da suche ich noch einen etwas rollfreudigeren Reifen, der vielleicht dann nicht ganz so pannensicher ist, aber es soll halt auch überwiegend Straße werden in Richtung Ostsee. Das Internet wird durchforstet.
Wo ich dir einen Tipp aus Überzeugung geben kann, ist, also auf dem Mountainbike schlauchlos, also tubeless mit Milch, steht außer Frage für mich, für alles, was im Wettkampf stattfindet und so weiter. Auf den Trainingsrädern, die unregelmäßig bewegt werden oder wie auch immer, da fahre ich mittlerweile TPU. Und im Rennrad und im Gravel fahre ich auch TPU-Schläuche. Weil es ist einfach sauberer, es ist leichter, es rollt genauso leicht. Also ist ja mittlerweile erwiesen, dass TPU-Schläuche auf fast dem Rollwiderstandsniveau sind wie tubeless. Aber du hast halt den Vorteil, du hast halt nicht die Milch, die nicht drin ist, die kann nicht altern. Gerade wenn man mehrere Räder hat, die man nicht regelmäßig fährt, ist das ein Thema, finde ich. Und die sind halt auch echt pannensicher, ne? Und leicht. Du kannst ja problemlos, pack dir 4 TPU-Schläuche in Reserve irgendwo in eine Satteltasche. Die nehmen überhaupt keinen Platz weg.
Ja, genau.
So, und ruckzuck gewechselt das Ding und du kannst es sogar flicken. Und wenn du dich umschaust, dann kriegst du die auch für einen Preis, der angemessen ist. Pro Stück.
Ja, habe ich auch in Reserve in meiner, wie nennt man das, in Unterrohrtasche, hätte ich beinahe gesagt, in diesem Unterrohrbox.
Storage.
Propane. Storage-Fach, genau. Da sind ein paar TPU-Schläuche drin, aber es sind sonst noch die originalen. Oder fast originalen, einen habe ich ja getauscht, also normale Butylschläuche drin. Ja, ich hatte tatsächlich auch überlegt, für so eine lange Tour auf Tubeless zu gehen dann. Ich habe ja Hookless-Felgen, insofern muss ich Tubeless-Ready-Reifen kaufen.
Ja, okay. Mal schauen. Ja, okay. Sind die, bei ZIP ist es glaube ich so, dass die ja sogar Freigaben haben für bestimmte Reifen und alles, was nicht freigegeben ist, sollte man nicht tun. Ist das bei deinen, ich weiß gar nicht, was hast du da für Felgen drauf? Ist das bei denen auch so?
Das ist ein Laufradsatz von Newman G34. Okay. Die sind hookless und ja, dann da sind per se erstmal nur die tubeless ready Reifen freigegeben, ne?
Ja.
Also ich glaube, andere, die nicht tubeless ready sind, dann kannst du da nicht fahren.
Ja, gut.
Sollte man zumindest nicht.
So. Dann hast du den etwas schwereren Reifen im Vergleich zu einem Faltreifen, der nicht tubeless ready ist. Plus Schlauch, das macht keinen Sinn, ne? Also dann da Milch reinmachen, ja klar, warum nicht? Nur ich sehe es jetzt bei mir nach dem Winter, die Räder sind kaum gefahren. Ich muss alle Räder, die tubeless sind, neu machen. Ne? Also einmal zumindest runter gucken, bestenfalls nur neue Milch reinmachen oder halt die festgebappte, was dann da so drin fest geworden ist, rausschälen und neu machen. Ne? Das ist halt viel Arbeit dann im Frühjahr. Ja, und dann kommt man natürlich erstmal wieder über den Sommer ganz gut hin. Aber du musst die Räder halt drehen. Ne? Wenn die sich nicht drehen, dann trennen sich Milch und Partikel und was weiß ich, was da alles drin ist. Oder es trocknet ein, das ist halt Mist.
Ja, das wird mir mein Mountainbike auch noch so präsentieren. Das hängt das halt. Naja, fast ein halbes Jahr hängt das da an der Wand, glaube ich.
Ja, da müsste man müsste so, wie das hier, die für Automatik.
Musst du nochmal entwickeln, ne? So genau, ein automatisches, so wie, genau. Wie die im Kuhstall, wie die Kühe gebürstet werden, dann musst du ja so einen automatischen Rotator für die Laufräder bauen.
Ja, sowas hier, die Uhrenliebhaber für die Automatikuhren, die haben doch dann so einen Uhrenbeweger, dass die immer laufen. Dann werden die immer so ein bisschen hin und her gewogen, die Uhren. Sowas braucht man einfach, du brauchst ja den Reifen nur dreimal rumdrehen, dann ist das ja wieder alles schön.
Ja.
Sowas müssen wir mal entwickeln, genau. Also,
das ist eine Marktlücke.
Ja. Müssen wir rausschneiden, nicht, dass uns die Idee einer wegnimmt.
Ja, ja. Genau.
Gut, reicht für heute. Wir machen den Deckel drauf.
Genau. Ich will auch noch auf die Rolle.
Du kommst auf die Rolle. Ich gucke nochmal irgendwelche Zusammenfassungen vielleicht von Olympia und pack schon mal meine Tasche für morgen und bedanken uns bei den Zuhörern für euer Interesse. Ja, wenn ihr Tipps für uns habt, immer raus damit, egal was es ist. Und dann freuen wir uns natürlich auch gerne über das ein oder andere Like und Kommentare sind auch immer gerne gelesen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Axel.
Ich sage auch danke und macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.